Hallo ihr alten Matrosen und willkommen zurück zu unserem Podcast Nordseerauschen. Heute sind wir mal wieder mit einer neuen Folge zurück mit Lara, Vivian und Clara.
Hi!
Und wir möchten heute in dieser Podcast-Folge ein sehr besonderes und ein sehr spannendes Thema mit euch bereden, welches zurzeit ziemlich aktuell ist und auch regional zu unserer Nordseeregion passt.
Und zwar sind wir darauf gestoßen, als wir einen Artikel uns durchgelesen haben. Und da ging es um Offshore-Windparks und wir dachten, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil es gab verschiedene Vor- und Nachteile und auch so ein paar Fragen, die sich uns gestellt haben, sodass wir heute zum Thema Offshore-Windparks gekommen sind und welchen Widerspruch dabei Naturschutz und Energiegewinnung bilden.
Bevor wir uns näher mit dem Naturschutz beschäftigen, sollten wir am Anfang erstmal klären, was Offshore-Windparks überhaupt sind. Also Offshore-Windparks stellen einen extrem wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz dar, denn sie sind eine der günstigsten und nachhaltigsten Energieerzeugungsformen. 2022 erzeugten sie alleine 9000 Megawatt Strom. Das reicht, um mehrere Millionen Haushalte zu versorgen. Und nach einem Jahr haben sie ihren CO2-Fußabdruck kompensiert. Und da sie 25 Jahre lang circa in Betrieb sind, denke ich doch, dass es eine ganz gute Quote für die Umwelt sind. Offshore-Windparks werden in etwa 60 Kilometer Entfernung zur Küste aufgebaut und durch Seekabel wird der Strom vom Meer ans Land transportiert. Sie werden immer im Meer aufgebaut, da hier besonders kontinuierliche Windbedingungen herrschen und die Windgeschwindigkeiten durchschnittlich sehr hoch sind. Das ist besonders an der Nordsee der Fall, weshalb hier 2010 der erste deutsche Windpark Alpha Ventus in Betrieb genommen wurde. Insgesamt gibt es in Deutschland 27 verschiedene Offshore-Parks. Die meisten davon befinden sich in der Nordsee. Es gibt aber auch einige in der Ostsee. Die größten Parks hier sind zum Beispiel Hohe See in der Nähe von Helgoland oder Kriegers Flak in der Ostsee.
Also wie ich jetzt aus deinen Ausführungen raushören konnte, sind diese Offshore-Windparks, also bieten so eine nachhaltige Stromversorgung, ohne die Umwelt wirklich zu schädigen und dabei die Windkraft als eine klimaneutrale Energieversorgung zu nutzen. Hört sich auf den ersten Blick erstmal ziemlich sinnvoll an und ziemlich plausibel, oder?
Finde ich auch. Aber ich glaube, es gibt auch schon einige große Nachteile. Ein großer Nachteil ist zum Beispiel der Materialverschleiß. Dadurch, dass diese Windräder natürlich nicht am Land, sondern im Meer stehen, bedeutet das, dass viel mehr Materialien benötigt werden. Durch Faktoren wie Wind, Wasser und Gezeiten kommt es zu großen Abtragungen und auch die Wartung und die Erneuerung von diesen Windrädern sind viel aufwendiger und viel kostenintensiver. Lebewesen wie zum Beispiel die Seepocke kleben sich auch an die Fundamente oder an den Außenbereich der Windräder und können so Korrosionsschäden verursachen, was dann nochmal zu Materialverschleiß führt. Außerdem habe ich ja gerade eben von diesen Fundamenten gesprochen und diese Fundamente bilden auch einen sehr großen Nachteil für die Tiere, denn die Sockel sind ca. 100 Quadratmeter groß und werden dort dann im Meer platziert, was natürlich dazu führt, dass das Ökosystem zerstört wird in diesem Bereich und auch der Lebensraum dort stark beeinträchtigt wird. So kommt es zum Beispiel zum Verlust von Nahrungsquellen und Lebensraum in diesem Sektor, der beeinträchtigt wird. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass die ökologischen Nischen, die durch die Faktoren in diesem Bereich bestimmt werden, verloren gehen.
Ja, ich muss auch sagen, Clara, ich habe auch letztens einen sehr interessanten Artikel zu diesem Thema gelesen, welcher sich speziell um die Schweinswale handelte. Und zwar leiden vor allem diese Schweinswale in der Nordsee unter diesen zahlreichen Offshore-Parks, die dort sehr weit verbreitet sind. Teilweise hat sich sogar die Lebenserwartung der Tiere verringert und ihr Gesundheitszustand ist schon schlechter geworden.
Genau das habe ich auch gelesen. Das beste Beispiel dafür ist der Offshore-Windpark Buten. Der liegt zwischen dem Flora-Fauna-Habitatgebiet Sylter Außenriff und dem Vogelschutzgebiet Östliche Deutsche Bucht. Und die beiden Gebiete spannen zusammen das Naturschutzgebiet Natura 2000 auf. Und genau daran angrenzend liegt eben dieser Offshore-Windpark. Auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Vorteil, dass er so viele Haushalte mit Strom versorgt, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass dieser Offshore-Windpark, also das Baugebiet dieses Windparks, auch gleichzeitig Lebensraum für die Schweinswale ist und damit eigentlich auch der wichtigste Lebensraum für die Schweinswale in der Nordsee. Denn im Frühjahr werden dort die Kälber geboren und verbringen ihre ersten Monate in diesem Gebiet. Das bedeutet, die Schweinswale fühlen sich dort wohl. Sie haben Nahrungsquellen, die sie dort kennen und sind einfach vertraut mit diesem Gebiet. Und das friedliche Leben, das sie dort führen können, wird natürlich durch diese Bebauung komplett zerstört.
Der Artikel, den ich vorhin mal kurz erwähnt hatte, beinhaltete auch so eine interessante Studie vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung über diese Schweinswale. Und zwar war das so ein bestimmtes Team, bestehend aus 50 Forschern im Büsumer Hafen, da waren wir ja auch letztens, Clara, an so einer Ferien. Und die sind also mit so einem Forschungsschiff immer auf Touren gefahren. Und ihre Hauptarbeit bestand im Prinzip darin, tote Seehunde, Schweinswale und auch andere Meeressäuger zu sezieren und anschließend zu untersuchen. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber Schweinswale leben auch wie andere Zahnwale blind im Wasser.
Genau, das habe ich auch gelesen.
Die haben dazu nämlich so ein bestimmtes Echo-Orientierungssystem, das ist sehr interessant. Und zwar dient dieses Echo-Orientierungssystem den Tieren der Orientierung im Raum, indem sie aktiv Schallwellen aussenden und anschließend das Echo wieder aufnehmen und auswerten. Dieses Echo-Orientierungssystem ist noch nicht so weit verbreitet bzw. noch nicht so weit erforscht. Deswegen gibt es auch nur ganz bestimmte Theorien darüber, weil die Forscher sich noch nicht ganz einig sind, wie das jetzt nun genau funktioniert, was daran alles beteiligt ist. Aber die wohl meist verbreitete und meist bekannte Theorie besagt, dass die Schweinswale dazu mehrere Organe haben, die an diesem Echo-Orientierungssystem beteiligt sind. Sie können mit dem Schall ihre Umgebung abscannen. Das bedeutet, der Schall, den sie aussenden, wird vom Objekt zurückreflektiert, vom Unterkiefer weitergeleitet an die Ohren und dann schließlich im Gehirn weiterverarbeitet. Also ich weiß nicht, wie ihr jetzt vielleicht schon ein bisschen heraushören konntet, ist dieses ganze System ein sehr, sehr sensibler Apparat. Und wenn man mal bedenkt, Clara, du hast ja vorhin das mit diesem Bau angesprochen, von den Fundamenten, die lösen ja so einen extremen Lärm aus, der bis zu 200 Dezibel laut ist. Und ab 140 Dezibel ergreifen diese Schweinswale die Flucht und ab 160 Dezibel werden schon diese sensiblen Organe, die an diesem System beteiligt sind, enorm beeinträchtigt und auch enorm zerstört. Wenn man auch mal bedenkt, wie wir, du hast vorhin diesen Alpha Ventus Offshore Park angesprochen, der wurde zwischen 1999 und 2010 gebaut, das sind also 11 Jahre, in denen die Tiere diesem erschreckenden Lärm ausgesetzt wurden und dem standhalten müssen.
Und genau deshalb haben auch verschiedene Organisationen Maßnahmen gefordert, um diese Wale zu schützen. Deshalb gibt es jetzt auch diese Richtlinien zum Walschutz. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Seal Scarer, das sind akustische Verdränger und die senden Warnsignale aus, die Tiere verschrecken sollen und sie dann flüchten lassen, sodass sie kurzzeitig von dem Standort verschwinden und dann aber wieder zurückkehren, um ihr Leben dort weiterzuführen. Ich finde, das ist aber ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite errichtet man Naturschutzgebiete und will die Schweinswale schützen und sie weiter erforschen und auf der anderen Seite entzieht man sie ihrem wichtigsten Bezugsort und vertreibt sie.
Ja, glücklicherweise hat da Kai Grunau die sogenannten Blasenschleier entwickelt. Diese stellen einen technischen Lärm- und Umweltschutz dar. Dafür werden große Druckluftschläuche am Meeresboden rings um die Baustelle verlegt und Kompressoren pumpen Luft durch die Schläuche. Durch Düsenlöcher, die in den Schläuchen vorhanden sind, kann die Luft in das Meer austreten und es entstehen ganz viele Luftblasen, die an die Oberfläche steigen. Dadurch entsteht der sogenannte Blasenschleier oder auch Blasenvorhang. Und durch diesen Blasenvorhang kann eine starke Schallausbreitung verhindert werden, da die Dichte des Wassers verändert wird. Somit werden ca. 80% des gesamten Lärms reduziert und die empfindlichen Gehöre von Schweinswalen können so nicht geschädigt werden oder nur zu ganz kleinen Teilen.
Also ich muss sagen, das hört sich nach einer echt guten Lösung an. Aber ich denke, dass an diesen ganzen Offshore-Windparks auch andere Faktoren beteiligt sind. Also wir haben jetzt nur diese Lebewesen im Meer beachtet, die Fische und die ganzen Wale, wie dieser Schweinswal, den ich vorhin erwähnt habe. Aber ich denke, man sollte auch mal seinen Blick auf die Vögel lenken, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick so bedenkt. Und zwar können die Zugvögel auch mit den Rotoren der Windturbinen kollidieren. Das stellt eine potenzielle Gefahr, insbesondere in den Gebieten mit einem hohen Vogelaufkommen da. Wenn die Vögel zum Beispiel in der Herbst jetzt in den Süden fliegen wollen, dann kommen sie ja meist auch an diesen Offshore-Windparks vorbei und können da auch mit diesen Rotoren der Windturbinen kollidieren, was wahrscheinlich zum Tod führen wird. Und das hat auch einen erheblichen Einfluss auf das Zugverhalten der Vögel, da sie natürlich versuchen wollen, diese Gebiete zu umgehen und zu meiden. Die sind ja nicht dumm, die wollen ja nicht mit Absicht sterben, deswegen suchen sie sich neue Wege, um ihr Ziel zu erreichen.
Welche Nachteile hat das denn jetzt eigentlich für die Vögel?
Also diese ganzen Umwege führen zu einem zusätzlichen Energieverbrauch, was für die Zugvögel während der Reisen natürlich auch oft problematisch sein kann. Des Weiteren muss man auch sagen, dass dieser Bau und der Betrieb von Offshore-Windparks auch zu vorübergehenden Störungen in den Meereslebensräumen kommen kann, was ihr vorhin schon angesprochen habt. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Nahrungsverfügbarkeit für die Vögel, da diese auf diese Gebiete als Nahrungsquelle extrem angewiesen sind.
Wusstet ihr eigentlich, dass Fledermäuse ähnlich wie die Vögel in den kalten Monaten in Richtung Süden fliegen?
Nee, das wusste ich noch nicht, das haben wir noch nicht bekannt.
Das habe ich auch erst durch unsere Recherchen herausgefunden. Und wie die Vögel überqueren sie dafür die Meere und dabei behindern die Windparks oft ihre Flugbahn. Fledermausexperten gehen zum Beispiel davon aus, dass jährlich rund 250.000 Fledermäuse sterben und das ist nur der Stand von 2016. Also gibt es keine aktuellen Zahlen und in diesem Zeitraum von 2016 bis jetzt wurden natürlich neue Windparks noch gebaut. Ja, Ursachen für die Tode der Fledermäuse sind zum Beispiel Kollisionen mit den Rotorblättern oder sogenannte Barotraumata. Diese entstehen, wenn die Fledermäuse in die Nähe der Rotorblätter kommen. Dort herrscht nämlich eine starke Druckveränderung. Dadurch können die inneren Organe der Fledermäuse reißen und es kommt entweder zu einem qualvollen oder zu einem sehr schnellen Tod. Gerade die Weibchen sind hiervon stark betroffen, denn nachdem sie die Jungen aufgezogen haben und diese flugreif sind, beginnen die Weibchen neue Quartiere für ihre Familie zu suchen. Und dabei halten sie unglücklicherweise Windräder für sehr große abgestorbene Bäume und gelangen dadurch natürlich eher in die Nähe von den Rotorblättern als männliche Tiere. Wenn man nun also mal in die Zukunft blickt, ist der Ausbau der Windanlagen besorgniserregend. Das Bundesamt für Naturschutz hat dafür Projekte wie Bad Move oder Bad Mobil ins Leben gerufen, die es sich zum Ziel machen, Maßnahmen zu entwickeln, die diese Kollision der Fledermäuse mit den Rotorblättern verhindern.
Das klingt natürlich sehr vorteilhaft, aber ich finde, es ist trotzdem einfach dieser große Nachteil, dass es so eine starke Auswirkung sowohl auf das Leben im Meer als auch das Leben in der Luft hat. Und deshalb finde ich es zum Beispiel auch ziemlich fraglich, dass Anfang dieses Jahres eine EU-Notfallverordnung einberufen wurde, dass es jetzt vereinfacht wurde, eine Genehmigung zu bekommen, um Offshore-Windparks zu bauen. Auf der einen Seite sehe ich natürlich, dass das die ganze Energiegewinnung vorantreiben soll und finde das natürlich auch positiv. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass viel weniger Prüfungen zur Umweltverträglichkeit gemacht werden und zum Beispiel alte Werte verwendet werden, um diese Standortverträglichkeit zu prüfen. Und das ist natürlich ein sehr großer Nachteil, weil hier eben Veränderungen im Ökosystem gar nicht mehr berücksichtigt werden.
Ja, ich finde, da spiegelt sich auch besonders nochmal dieser Widerspruch wieder, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Also dieser Widerspruch aus Klimaschutz, der wahrscheinlich durch diese erneuerbaren Energien erreicht werden kann. Auf der anderen Seite aber haben wir jetzt auch diesen Naturschutz, der ja durch diese Offshore-Parks eigentlich beeinträchtigt wird, was ja vorhin halt alles bei diesen negativen Aspekten genannt wird, dass die Meereslebewesen beeinträchtigt werden, die Zugvögel sterben können. Solche Sachen machen halt einfach keinen Sinn, wenn man mal bedenkt, dass diese Offshore-Parks eigentlich für ein besseres Klima sorgen sollen.
Ja, diesen Widerspruch sehe ich auch. Und auch einige Wissenschaftler oder Politiker haben diesen Widerspruch gesehen. Und um diesen Widerspruch entgegenzuwirken, wurde ein Verschlechterungsverbot erhoben, welches ich kurz zitieren möchte. Um Verschlechterungen in den Schutzgebieten zu vermeiden, ist eine Verträglichkeitsprüfung von Plänen und Projekten mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzuführen. Prüfungsgegenstand ist die Feststellung, ob ein Projekt oder Plan mit den für das Gebiet festgelegten Erhaltungszielen vereinbar und verträglich ist. Trotz dieses Verschlechterungsverbotes umgehen einige Bauer von diesen Offshore-Windparks dieses Verbot, indem sie die Windparks direkt neben der Grenze zu einem Naturschutzgebiet erbauen. Clara hatte da ja vorhin ein Beispiel genannt mit diesem Offshore-Windpark vor Sylt. Und ich denke, das zeigt diesen Widerspruch auch nochmal sehr gut.
Ja, also dieser Widerspruch, den du jetzt auch nochmal angesprochen hast, ich finde, irgendwie ist hier so viel mehr, sind viel mehr negative Aspekte zu finden als positive Aspekte. Aber ich kann das auch nicht so ganz glauben, dass die Industrie und die Energiegewinnung nur diese positiven Aspekte der Energiegewinnung berücksichtigt und gar nicht darauf eingeht, was das für Auswirkungen auf den Naturschutz hat. Und ich glaube, es müssen irgendwie noch mehr positive Aspekte gefunden werden, um das Ganze zu rechtfertigen. Lara, denkst du, man kann die auch irgendwie finden?
Also Clara, ich sehe das eigentlich so wie du. Ich denke, man darf niemals so vernachlässigen oder vergessen, dass an jeder Sache oder an jeder Methode, die angewendet wird, um das Klima zu schützen, auch ein positiver Hintergrund liegt oder dass auch diese negativen Aspekte irgendwie berücksichtigt werden. Und wenn man mal so bedenkt, wir haben ja die ganze Zeit angesprochen, dass durch den Bau von diesen Offshore-Windparks viele Fische, viele Pflanzen und auch andere Tiere extrem beeinträchtigt werden, ihren Lebensraum ein Stück weit auch verlieren. Dabei bieten diese Strukturen von den Offshore-Windparks auch künstliche Riffe.
Also bedeutet das, dass auf der einen Seite zwar Lebensräume zerstört werden, aber auf der anderen Seite auch neue Lebensräume entstehen?
Ja, genau. Also diese, was ich schon angesprochen habe, diese künstlichen Riffe bieten auch einen Lebensraum für eine Vielzahl von anderen Meereslebewesen, wie zum Beispiel Algen oder Fische, die sich dann an diesen Teilen dieser Windparks, die sich unter Wasser befinden, irgendwie anlagern können und sich dabei fortpflanzen können. Und Clara, du hast ja auch vorhin das mit dieser Energiegewinnung angesprochen. Mhm. Ich denke, man sollte diesen Faktor nicht unterschätzen. Diese Offshore-Windparks bieten nämlich eine enorm hohe Energieausbeute, da sie von diesen höheren und konstanteren Windgeschwindigkeiten profitieren, die für eine effizientere und kontinuierliche Energieproduktion sorgen. Diese hohe Energieproduktion ist also nicht mit Onshore-Windparks, also Windparks, die sich auf dem Land befinden, überhaupt nicht zu vergleichen, da dort einfach nicht solche hohen Windgeschwindigkeiten herrschen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall für diese Offshore-Windparks spricht und man diese positiven Aspekte auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte. Ich möchte damit diese ganzen negativen Nachteile mit den Tieren möchte ich überhaupt nicht vernachlässigen, aber ich denke, dass man dieses Thema einfach von beiden Seiten genug beleuchten sollte.
Ja, genau, Lara, das sehe ich auch so. Und wie du gerade schon gesagt hattest, sind Fische beispielsweise eine Tierart, die stark von den Windparkanlagen profitieren. Denn eigentlich gehen die Fischpopulationen seit den 1980er Jahren in der Nord- und in der Ostsee stark zurück. In den Offshore-Windparkanlagen herrscht jedoch ein Fischverbot, wodurch sich die Populationen erholen können. Durch die Fundamente der Windanlagen werden zusätzliche Laichplätze für die Fische geschaffen und auch das Nahrungsangebot hier ist wesentlich größer als außerhalb. Das konnten auch Wissenschaftler im Zusammenhang mit dem Projekt Offshore-Windparks im Kontext ökosystematisierter Raumplanung 2020 feststellen, denn hier entdeckten sie, dass der Kabeljau sich in diesen geschützten Anlagen sehr gut vermehren kann. Zudem entdeckten sie auch, dass die Tiere innerhalb dieses Bereiches, in dem die Windanlagen stehen, durchschnittlich größer sind. Und Magenuntersuchungen ergaben zudem, dass das Nahrungsspektrum dieser Tiere sehr viel diverser ist als das von Fischen außerhalb der Gebiete.
Also ich finde, man kann auf jeden Fall sehen, dass es sowohl positive als auch negative Aspekte gibt. Und um schlussendlich eine Lösung zu finden, um Naturschutz und Energiegewinnung zu vereinen, ist es nötig, einen Kompromiss zu finden. Und dabei müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Standortwahl. Es ist also wichtig herauszufinden, ob sich die Lebewesen in diesem Ökosystem und an diesem Standort an Veränderungen anpassen können. Und dafür müssen eben nun mal auch sorgfältige Umweltprüfungen stattfinden. Wenn der Mensch in die Natur eingreift, ist es auch einfach nötig, dass Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Natur zu unterstützen und ihr auch weiterzuhelfen, sich zu entwickeln. Außerdem denke ich auch, dass durch die Erhöhung von der Flächeneffizienz ein weiterer Vorteil geschaffen werden kann. Denn auf der einen Seite bedeutet das, dass mehr Energie pro Fläche gewonnen wird und somit noch ein höherer Energiegewinn gemacht wird. Und auf der anderen Seite bedeutet das auch gleichzeitig, dass weniger Windkraftwerke gebaut werden müssen. Und ich denke, da muss auf jeden Fall eine Veränderung in unserem heutigen System stattfinden, dass der Naturschutz sowohl mit der Energiegewinnung als auch mit der Industrie zusammenarbeitet, um diese Innovation zu schaffen und weiterzuentwickeln.
Ja klar, ich kann deine Punkte sehr gut nachvollziehen und bin da eigentlich auch gleicher Meinung. Ich denke, dass dieses Setzen auf diese nachhaltige Form der Energieerzeugung prinzipiell erstmal sehr gut ist. Aber wie wir im Laufe unseres Podcasts ja gesehen haben, richten sie immer noch sehr große Schäden an in Bezug zum Beispiel auf die Schweinswale oder auch die Fledermäuse. Deswegen denke ich, dass für den Umwelt- und Naturschutz noch einiges getan werden muss. Aber ich denke, mit mehr Erfahrung und vielleicht auch der einen oder anderen Forschung mehr sind wir da auf einem ganz guten Weg.
Also ich finde es sehr interessant, dass wir heute alles zusammentragen konnten zu dem Thema. Und wir hoffen, wir konnten euch einfach ein bisschen besser in dieses Thema einführen, euch unsere Standpunkte zu diesem Thema präsentieren und was wir einfach alles dazu herausgefunden haben. Kommen wir jetzt nun zu euch. Was denkt ihr über dieses Thema? Seid ihr der Meinung, dass der Klimaschutz hier überwiegt oder dass zu viele Lebewesen oder auch Pflanzen durch diese Offshore-Windparks beeinträchtigt werden? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Meinung zu diesem Thema in unserem Facebook-Portal, was wir extra zu dem Thema Offshore-Windparks errichtet haben, nennen könnt, sodass wir mit euch zusammen über das Thema ein bisschen besser diskutieren können. So, jetzt sind wir nur noch langsam zum Ende unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, ihr fandet das Thema genauso interessant und spannend wie wir und hoffen, dass ihr ein bisschen was aus unserem Podcast mitnehmen konntet zum Thema Klimaschutz, zum Thema Naturschutz. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.